Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen. Ja, es ist einiges los an den Krypto- und Blockchain-Märkten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir einen der führenden Blockchain-Experten im deutschsprachigen Raum bei uns zu Gast haben, wobei er eigentlich ja fast nur im Prinzip nur auf Englisch publiziert, und zwar Marco Wutzer. Für diejenigen von euch, die Marco noch nicht kennen, er ist Investor, Spekulant, Experte für digitale Vermögenswerte, hat sich schon 2010 zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt bzw. hier engagiert. Machte 2013 seinen ersten sechsstelligen Gewinnhandel, hat für den größten Krypto-Report im englischsprachigen Raum lange Jahre publiziert, hat inzwischen quasi seinen eigenen Verlag gegründet und ansonsten Weltenbürger, viel unterwegs. Und Marco, ich freue mich, dass du heute wieder zu Gast bist. Bei den Kryptomärkten ist ja einiges los und bin schon gespannt, was wir heute dazu alles besprechen werden.
Ja, immer wieder eine Freude, bei dir zu Gast zu sein. Und wie du schon angesprochen hast, sind es wieder interessante Zeiten am Kryptomarkt.
Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich denke, die meisten haben es ja auch mitbekommen. Die USA schießt sehr, sehr deutlich inzwischen gegen Krypto. Also der Wind hat sich da gedreht, beziehungsweise ist stürmischer. Die US-Aufsichtsbehörde SEC hat ja viele Kryptowährungen als Wertpapiere eingestuft und schießt scharf gegen Krypto-Riesen im Börsenbereich wie Binance und Coinbase. Kannst du das mal zusammenfassen und auch wie interpretierst du diese Entwicklung?
Ja, also die USA sind inzwischen eine Wüstenlandschaft für den Kryptobereich und schießen sich da so ins eigene Bein. Während Krypto wächst und gedeiht, wird in USA passiert immer weniger beziehungsweise wandern immer mehr Projekte ab. Auch Coinbase, wie du gerade angesprochen hast, die ja ursprünglich als öffentlich gehandelte Firma von der SEC überprüft wurden, um überhaupt an die Börse zu kommen. Und jetzt sagt die SEC auf einmal, ihr ganzes Geschäft wäre nicht korrekt. Also sehr merkwürdig, was da alles abgeht. Aber wenn man sich aus der Vogelperspektive anschaut, sieht es einfach mal so aus, dass die USA inzwischen ganz kryptofeindlich ist. Große Firmen gegen große Firmen, wichtige Firmen vorgeht. Natürlich jetzt auch viele Projekte als quasi als Aktien eingestuft hat, was ja an sich erstmal nichts Illegales ist, aber halt dann doch wieder viele Probleme mit sich bringt und einfach jetzt mehr und mehr Firmen abwandern Richtung Asien, Richtung Europa, Richtung Nahen Osten. Also wenn man mal zurückschaut, nur ein paar Jahre und gesagt hätte vor vielleicht 5 Jahren, dass die EU, die ja viel sozialistischer und bürokratischer ist als die USA, da deutlich besser aufgestellt ist im Kryptobereich, viel neutraler und transparenter als die USA, die ja gerade im Technologiebereich mit Silicon Valley und so weiter immer führend waren. Das wäre sehr unglaubwürdig gewesen, aber heute sieht es genauso aus.
Vielleicht mal so für die einen oder anderen, die sich die Frage stellen, ja okay, jetzt sagt die SEC dort, gut, es sind keine Wertpapiere. Das klingt ja gar nicht so nach einem riesen Unterschied. Kannst du vielleicht kurz erläutern, warum ist es ein sehr, sehr großer Unterschied und welche Probleme bringt das Ganze mit sich?
Ja, also laut SEC, die ja meinen, sie hätten da das Recht, das alles einzuordnen und zuzuteilen, wie sie möchten. Laut SEC ist es so, dass nur Ethereum und Bitcoin als dezentralisierte öffentliche Güter sozusagen eingestuft werden und alles andere ist im Prinzip ein Wertpapier. Und sobald natürlich was ein Wertpapier ist, wäre die SEC dann zuständig, greifen ihre ganzen Regularien, die ganze Bürokratie, alles, was da mit Rechten und Pflichten mit sich kommt, in erster Linie natürlich jede Menge Pflichten. Und gibt natürlich einen riesen Konflikt, eine riesen Konfrontation bei den Projekten. Viele große Projekte, die ja schon komplett dezentral aufgestellt sind, die natürlich halt noch ein Team irgendwo in den USA haben oder ursprünglich mal in den USA gegründet worden sind. Aber da gibt es halt diesen großen Crash vom Staat gegen die Kryptowelt. Natürlich will keines der Projekte irgendwie als Wertpapier klassifiziert werden. Die Krypto-Projekte an sich sehen sich ja auch nicht als Wertpapier. Es ist ja einfach, wenn man es mal auf die Basis, auf die fundamentale Basis runterbricht, der Token einfach ein wichtiger Bestandteil oder die Coin ein wichtiger Bestandteil der ökonomischen Interessen im Blockchain-Ökosystem oder in einem Projekt, um das auszugleichen, um da entsprechend diese Dynamik herzustellen, dass das alles dezentral funktioniert. Es ist bei den meisten Projekten ja nicht so, dass es einfach nur ein Token gibt, um dann irgendwelche Inhaberrechte wie ein Wertpapier darzustellen. Es ist ja eine viel komplexere Thematik und ein ganz wichtiges Element, dass so ein dezentralisiertes System überhaupt funktionieren kann. Aber da haben wir jetzt halt grundsätzlich dieses Problem, dass halt da die Regulierung jetzt eingreifen will in ein System. Die meisten Projekte sind ja wirklich solide dezentralisiert zu gewissen Grad zumindest oder auf einem Weg zu einer weiteren Dezentralisierung. Und so ein zentrales System und so eine zentrale Regulierung und so ein dezentraler Ethos auf der anderen Seite sind da jetzt halt in den USA extrem im Konflikt.
Ja, mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren, weil du gerade auch ja gesagt hast, Ethereum und Bitcoin sind ja nicht in der Liste dabei. Das ist ja interessant. Warum gehen sie nicht auf die Platzhirsche? Vielleicht so spekulativ, weil sie so quasi die ganze Konkurrenz draußen haben wollen und dann vielleicht auch institutionell viel mehr Einfluss bei den beiden Großen haben wollen. Hast du da, wie ist deine Meinung dazu? Warum gerade die beiden nicht?
Es ist halt bei Ethereum und Bitcoin so, dass es halt da überhaupt keine Angriffsfläche mehr gibt. Also es gibt ja da kein Bitcoin-Büro irgendwo in den USA oder Ethereum-Büro. Das sind ja wirklich Netzwerke, die sind inzwischen so groß und so global. Selbst wenn es da irgendeine Gruppe von Entwicklern irgendwo lokal in den USA gibt, sind die ein winziger Teil, der nicht jetzt groß hervorstößt, im Vergleich zu jetzt kleineren Projekten, die vielleicht auch in den USA gegründet worden sind, die da vielleicht auch noch irgendwo ein größeres Büro haben, die sind natürlich da viel verwundbarer und die sind auch rein von der Größe natürlich ja dann noch viel greifbarer. Die Netzwerke an sich selbst, die kann eine Regierung ja auch nicht angreifen, aber es gibt halt einfach noch eine größere Angriffsfläche und wenn es einen größeren USA-Bezug gibt, dann ist das für die Projekte zumindest kurzfristig etwas problematisch, weil die sich natürlich auch geografisch dann teilweise umorientieren müssen und in erster Linie halt problematisch, weil es erstmal natürlich negativ einen Preis betrifft. Es kommt natürlich erstmal die ganze Panikreaktion, so wie wir das natürlich klassisch kennen, bevor dann irgendwie 2 Wochen später wieder alles auf Vorniveau ist bei den Preisen. Aber die müssen halt mit solchen Anschuldigungen, sage ich mal, viel mehr kämpfen als jetzt Ethereum oder Bitcoin, die ja wirklich keinen Kopf in dem Sinne mehr haben.
Ja, verstehe. Wir hatten jetzt gerade schon oder schon angedeutet, auch in der EU und auch da tut sich ja auch einiges in der Gesetzgebung. Vielleicht kannst du es da mal zusammenfassen, was passiert da aktuell und wie interpretierst du, wie sich die EU gerade gegenüber Krypto verhält?
Ja, die EU hat ja verabschiedet diese MiCA-Gesetze zum Kryptobereich. Die kommen zwar erst Anfang 2025 in Kraft, aber die haben halt den Vorteil jetzt, dass das einmal so eine Verordnung ist. Das heißt, es wird nicht von jedem Land separat in nationales Recht umgesetzt und abweichend dann in allen EU-Staaten, sondern das gilt dann flächendeckend für die ganze EU. Und es arbeitet natürlich jetzt auch schon jeder auf diese Gesetzeslage hin. Das heißt, da gibt es schon die Klarheit, wie das aussehen wird. Da hat keiner mehr Angst, oh, was passiert in der Zukunft, müssen wir uns vielleicht umorientieren. Und die Gesetzgebung an sich, ich meine, als Anarchokapitalist bin ich natürlich kein Freund davon, aber sie ist, sag ich mal, relativ neutral. Ist jetzt nicht wow oder super krypto-positiv, so wie man es vielleicht aus der Schweiz oder aus Dubai oder anderen Ländern kennt, aber es ist auf jeden Fall neutral genug, sodass man als Kryptofirma da was aufbauen kann und im europäischen Markt arbeiten kann. Und um nochmal kurz auf die USA zurückzukommen, in USA ist halt so, am Anfang war die USA natürlich ein Riesenmarkt im Kryptobereich und jetzt ist halt so, wenn man sich wirklich mal die Realität anschaut, es gibt so viel Unsicherheit und so viel Negativität in den USA gegenüber Krypto, auch bevor das jetzt schon so zum Crescendo kam, schon über Jahre hinweg, dass die USA jetzt, je nachdem, welche Zahlen man genau ranzieht, es nur noch zwischen 14% und 17% an Handelsvolumen weltweit im Kryptobereich findet in den USA statt. Also die USA ist schon jetzt gar nicht mehr ein Hauptmarkt. Die sind vielleicht noch ein Hauptmarkt im Sinne von Projekten, die ursprünglich aus den USA kommen, Millionen und natürlich sitzen da viele Entwickler. Aber jetzt rein, was das ganze Handelsvolumen betrifft und was das Wachstum betrifft, ist USA schon lange kein Spitzenmarkt im Krypto mehr. Und deswegen, je mehr die USA sich da quasi selbst verwundet und selbst Probleme verschafft, die vergeben ja auch ganz riesige Chancen. Also der Dollar ist ja jetzt noch eine Weltreservewährung. Und was Stablecoins betrifft, also die digitalen Krypto-Dollars, die ja das Hauptding sind, um auf eine neutrale Position zu gehen im Kryptobereich, die werden ja von USA bekämpft. Und es gibt ja jetzt schon so eine Riesenbewegung, einen Dollar loszuwerden im internationalen Handel. Und wenn die USA das fördern würde, könnten sie ihren Status als Weltreservewährung nochmal um viele Jahre verlängern. Aber in jeglicher Hinsicht schießen sie sich da quasi ins eigene Bein. Und es ist einfach de facto so, dass der Kryptomarkt sich weiterentwickelt. Andere Regionen in der Vergangenheit war es immer so, alle paar Jahre, oh, China, in China ist illegal jetzt Krypto und es war eine riesen Auswirkung gehabt. Jetzt wendet sich das Blatt wieder komplett, USA ist negativ, in Hongkong geht jetzt komplett Krypto wieder auf. Sogar vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen gab es von Regierungsseite aus Hongkong eine öffentliche Einladung an Coinbase, doch einfach nach Hongkong umzuziehen. Also so rollen die jetzt quasi den roten Teppich wieder aus. Und weitere Regionen, die auch wichtig sind, der Nahe Osten wird immer wichtiger, gerade um Dubai rum und viele Regionen weltweit, Korea auch noch als großer Markt. Also in vielen Ländern blüht das ganze Geschäft. USA schießt sich jetzt da ein Eigentor und die ganze Krypto-Bewegung, die ganze Krypto-Ökonomie, alles, was über Krypto abläuft, wird immer größer, immer wichtiger und ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis zwangsläufig USA dann wieder auf den Kryptomarkt zugehen muss oder sich dem hingehend öffnen muss und hat dann aber natürlich viele, viele Vorteile verspielt und viel an Relevanz verloren.
Ja, gut, jetzt du bist ja selber auch Krypto-Fondsmanager, das vielleicht an der Stelle auch erwähnt, dadurch ist ja auch der inspiriert von der zweiten Renaissance, dein Hintergrundbild, vielleicht auch ganz interessant, das ist ja kein Zufall. Was sagst du jetzt, als auch gerade mit solchen Unsicherheiten, auch zum Beispiel euren Investoren und was sagst du jetzt den Investoren, die jetzt auch wieder verunsichert sind, weil gerade diejenigen, die jetzt ganz am Anfang mit dabei sind, die sind ja wieder, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen potenziell, na, der ganze Kryptomarkt, jetzt ist alles vorbei oder so. Jetzt hast du ja schon einiges angedeutet, aber was sagst du jetzt Anlegern und wie siehst du persönlich das, nachdem du jetzt ja schon sehr, sehr viel Erfahrung hast, schon quasi so ein kleiner, Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal Krypto-Dinosaurier bist und ja schon viel erlebt hast. Also wie siehst du das Ganze und was rätst du gerade den Neulingen?
Ja, also das ist für mich so ein Thema alle Jahre wieder. Also es ist ja immer so, wenn es eine große Story gibt. Also letztes Jahr waren es natürlich der Kollaps von FTX, von BlockFi, von Celsius, diese ganzen zentralen Aspekte von Krypto, die mal glücklicherweise jetzt los sind. Da war das natürlich das Megathema. Dann kommt immer wieder regelmäßig auf, die Mt. Gox Bitcoins werden jetzt verkauft. Mt. Gox war vor vielen Jahren die einzige große Kryptobörse. Wie gesagt, dann kam über Jahre immer wieder China. Jetzt kommt so eine große Meldung aus USA. Also ich kann immer nur empfehlen, diese ganzen Nebengeräusche einfach auszutunen, weil, wie gesagt, der Kryptomarkt lässt sich A nicht behindern. Er lässt sich nur an der Peripherie behindern oder verlangsamen. Aber als globales, dezentralisiertes Netzwerk, wie so ein globales Gehirn, gibt es halt Regionen, die aufblühen und andere Regionen, die eher schrumpfen. Und das wird auch auf absehbare Zukunft so bleiben. Aber wie schon angesprochen, A, der USA-Markt ist halt nur ein kleiner Markt inzwischen von vielen Märkten und B, ist natürlich halt einfach immer so, dass wenn es eine Aufwärtsbewegung gibt am Markt, dann wird irgendein Narrativ drüber gestülpt, deswegen geht der Markt jetzt hoch. Genauso, wenn es nach unten geht, dann sagen die, okay, deswegen geht der Markt jetzt nach unten. Aber Fakt ist einfach, dass der Markt in Zyklen abläuft und wir sind jetzt wieder in der Anfangsphase von dem Wachstumszyklus. Da ist die Psychologie natürlich noch sehr negativ, da gibt es extrem viel Skepsis. Und das ist aber langfristig jetzt wiederum eine positive Sache, weil wenn sich früh in so einer Wachstumsphase schon viel Momentum aufbaut und relativ früh so eine positive Psychologie entwickelt, dann kommen wir innerhalb dieses Zyklus viel schneller in so eine vertikale Mania-Phase und dann ist der Zyklus viel kürzer. Das heißt, je länger diese Skepsis diese Skepsis einfach bestehen bleibt und je langsamer das Schritt für Schritt nach oben geht und nicht schon steil ansteigt, desto stärker wird der Zyklus insgesamt und desto höher gehen wir in der nächsten Spitze. Also von daher kann ich nur sagen, zusammengefasst, wir sind jetzt noch so früh im Anfangsstadium von diesem Wachstumsmarkt. Das ist jetzt mal wieder so eine goldene Gelegenheit, wo gerade die kleineren Projekte hart getroffen sind, die natürlich viel volatiler sind, die sich aber genauso schnell wieder erholen, wo man jetzt nochmal nachladen kann und dann in 2, 3 Monaten gibt es wieder ein neues Thema, dann geht es vielleicht schon wieder steil nach oben, dann redet keiner groß mehr darüber. Die andere wichtige Sache bei dem Thema ist ja auch, so eine Firma wie Coinbase oder Binance, vor allem Binance, die ja gar keine US-Firma sind, die haben so halt mit Binance US so vorgelagert, so ein kleines US-Outfit, aber USA war noch nie ein Riesenmarkt für die. Die sind ganz stark in Asien und ganz stark im Mittleren Osten und die verdienen Milliarden schon lange. Also die haben Milliarden auf der Seite und in so einem Fall, gerade in den USA, läuft es im Endeffekt dann halt auf eine Einigung, auf ein Settlement aus. Das geht in der Regel auch über viele, viele Monate, wenn nicht Jahre. Und dann gibt es irgendeine Geldstrafe und dann zahlt so jemand wie Binance das aus der Portokasse. Also das ist insofern für die Firmen auch ein Non-Event. Natürlich kostet es Geld, aber es ist jetzt nichts Fatales, weit davon. In erster Linie leidet natürlich die US-Wirtschaft und die US-Privatpersonen, die jetzt quasi behindert wird, weil da halt keine blühenden Kryptolandschaften entstehen, die entstehen anderswo. Aber rein jetzt aus der Vogelperspektive betrachtet, ist das was, was man als Investor, der einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, einfach ignorieren kann oder ausnutzen kann, um dann nochmal nachzukaufen.
Also sprich auch, kann durchaus für den einen oder anderen, der gar nicht investiert ist oder vielleicht noch nicht so, wie er investiert sein möchte, vielleicht auch dann ein bisschen nachzukaufen oder erstmalig tätig zu werden.
Ja, absolut. Es ist ja gerade auch so, dass in dem Anfangsstadium von dem Markt jetzt viele Leute noch im Upside stehen und noch warten, weil am Ende des Bärenmarktes, wenn es nach unten geht und wir sind dann am absoluten Ende, da wartet dann ja die Mehrheit immer noch, jetzt geht's nochmal runter, jetzt gehen wir von 15 auf 12 oder von 15 auf 10. Und wenn die Wende dann kommt, dann glauben das viele halt noch nicht. Das heißt, es stehen halt ganz viele Leute jetzt noch an der Seite und warten. Und viele warten dann, das ist dann wieder die andere Seite. Wenn es dann nach oben geht, dann warten viele auf einen Dip. Und wenn der Dip dann kommt, dann ist der Dip nie tief genug. Und so geht der Markt dann langsam von einem, rennt von einem davon. Also wenn jemand jetzt wirklich noch auf der Wartebank sitzt, dann hat er jetzt gerade eine Top-Gelegenheit. Und dann würde ich doch empfehlen, jetzt schnellstmöglich noch einzusteigen, bevor sich das Blatt wieder wendet und wir wieder steil nach oben gehen. Das kann von heute auf morgen gehen. Genau wissen tut es natürlich niemand. Das kann natürlich auch noch 2, 3, 4, 5 Wochen dauern. Aber jetzt ist so eine Gelegenheit, wo so ein Dip gerade passiert und den muss man dann natürlich ausnutzen, wenn man noch nicht voll investiert ist und wenn man da noch Geld auf der Seite hat.
Ja, also das kann ich auch bestätigen aus unserer Community und natürlich auch vor allem bei meinen Anfängen, wo man dann viel überlegt, oh ja, aber jetzt das könnte noch weiter nach unten gehen und wenn dann die Panik da ist, nee, jetzt noch nicht kaufen, weil das geht ja noch weiter runter und dann geht es dann, keine Ahnung, 20, 30% nach oben, dann sagt man, na Mist, wären wir doch eingestiegen, ne, aber da kann es ja wieder runtergehen jetzt auch, ne, dann geht es vielleicht wieder genauso wie vorher und so weiter, ne, also das ist so eine Endlosschleife, wenn man es nie 100% weiß, das heißt einfach auch dann Entscheidungen treffen und da muss auch mit den Emotionen durch. Und ein bisschen auch mit der Erfahrung, die wir jetzt ja auch weitergeben. Gerade du als langjähriger Krypto- und Blockchain-Mann.
Ja, ein ganz wichtiger Faktor halt auch noch bei der Sache ist, die Leute sind immer auf den Preis fokussiert. Der Preis ist aber nur ein Einblick in, was wirklich passiert. Und das ist die aktuelle Bewertung. Viel wichtiger, wo wir viel mehr drauf schauen, ist, was passiert denn eigentlich im Blockchain-Ökosystem? Wie ist denn eigentlich das Wachstum bei den Kryptos selber, bei den ganzen Projekten? Und wenn ich mich da genauer umschaue, dann werde ich sehen, das Wachstum an Aktivität ist in vielen Projekten bei einem Allzeithoch. Die Anzahl der Entwickler, die das Ganze entwickeln, ist an einem Allzeithoch. Also es gibt ganz viele wichtige Datenpunkte, wo ich sehe, in dem Blockchain-Ökosystem selber gibt es jede Menge Wachstum und alles geht in die richtige Richtung. Es ist nur der Preis, der da gerade nicht mitspielt und sowas kommt dann natürlich oder deckt sich dann wieder über einen mittelfristigen Zeitraum. Also von daher haben wir natürlich dann auch die Gewissheit, dass es weiter nach oben gehen wird, weil das Ganze natürlich weiter wächst. Es wäre natürlich ein völlig anderer Ausblick, wenn ich mir jetzt anschaue, okay, immer weniger Leute nutzen Krypto, immer weniger entwickeln das geht so langsam in die Versenke, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und dadurch kommt natürlich auch eine große Überzeugung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, weiter finanziell auch unter finanziellen Aspekten oder Gesichtspunkten da sich zu engagieren.
Also sprich, die Fundamentaldaten, die sind sehr, sehr stark, die gehen nach oben. Aber jetzt ehrlich mal verglichen, vielleicht wie eine Aktie, Unternehmen entwickelt sich eigentlich super, aber der Preis wegen der Gesamtsituation ist relativ niedrig, aber den Unternehmen quasi geht es hervorragend. So kann man das ein bisschen vergleichen. Ne?
Ganz genau. Also das ist jetzt genauso der Punkt, wo ein Warren Buffett des Kryptobereichs zuschlagen würde.
Genau. Ja, wir sind nächste Woche ja auch live. Da wirst du einige Sachen dazu auch vorstellen. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen. Wir gehen ja genau ja, diese große Transformation mit diesem Sektor, ähnlich wie damals beim Internet, ja, ein. Und vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Wir haben den Live-Event unter dem Video verlinkt und da kannst du dich gerne anmelden. Und dann teilen wir, gehen wir viel intensiver darauf ein und können natürlich auch Fragen dort eingehen. Also das wird sehr, sehr interessant und spannend. Und da haben wir natürlich noch viel mehr Möglichkeit, individuell darauf einzugehen. Ja, vielleicht kannst du
Ja,
noch ein.
wir haben einen großen Kryptotag da angesetzt, wo wir nochmal für die Leute, die vielleicht auch nicht so im Thema drin sind bisher, nochmal wirklich ausführlich, auch über mehrere Stunden, also wirklich einen halben Kryptotag sozusagen, mit über 80 Grafiken und einer kompletten ausführlichen Präsentation auf das ganze Thema von Anfang an eingehen, warum das Ganze so wichtig ist, warum es immer wichtiger wird, wie sich das Ganze entwickelt, warum man damit so viel Geld verdienen kann, also wirklich das normale Krypto-Gesamtpaket und welche lukrativen Möglichkeiten da jetzt bestehen, wenn man jetzt noch einsteigt, während die Preise wirklich noch super top sind und welche gigantischen Möglichkeiten wir da über die nächsten 2, 3 Jahre haben. Also nochmal so aus der Vogelperspektive von wirklich von A bis Z den ganzen Bereich und die ganzen Möglichkeiten uns anschauen.
Ja, hervorragend. Ich freue mich sehr drauf, vor allem auch mit den Neuigkeiten, weil man ja eure Live-Termine und Krypto-Trainings immer aktualisiert und mit den neuesten Zahlen, Daten, Fakten. Ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, Link unterhalb von dem Video. Ja, lieber Marco, herzlichen Dank, dass du uns mitnimmst in die zweite Renaissance, ähnlich wie der Name von eurem Krypto-Fonds. Ja, und herzlichen Dank an dich. Gerne nochmal, wenn du ein, zwei Sachen noch als Schlusswort sagen möchtest, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt und ansonsten bis zum nächsten Mal und auch immer dran denken, jeden Freitag ein neues Tippvideo. Auch nächsten Freitag wird es wieder sehr, sehr interessant und spannend werden, versprochen.
Ja, immer wieder eine Freude und ich kann nur sagen, meldet euch für unseren Event an. Wenn ihr nur auch nur ein ganz kleines bisschen Interesse dran habt, ihr werdet viel davon mitnehmen. Es geht nicht auch nicht nur um Investment bei der ganzen Geschichte, sondern wirklich darum auch, was passiert hier global, was passiert mit der Weltwirtschaft, was passiert mit den Medien, warum ist Krypto so ein Riesending? Also es geht um viele Aspekte da, um das Ganze aus einer holistischen Perspektive zu verstehen. Also es geht natürlich um Investment, das ist natürlich unser Hauptfokus, aber es geht noch um viel mehr. Also ich kann jeden einladen, der auch nur ein Funken Interesse an der Sache hat, sich das anzuschauen. Es wird eine sehr interessante Präsentation und ihr werdet da viele wertvolle Einblicke daraus gewinnen, das kann ich euch versprechen.
Perfekt. Also Marc, herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer und bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.